Ostjournal, Tonkanal. Ostjournal, Volltonal.
Hallo, ich bin Thomas Stange und ich spreche heute mit.
Ich bin Svetlana, ich komme ursprünglich aus Russland, aus einer sibirischen Stadt, die ganz weit weg von da, wo ich jetzt wohne, ist. Die heißt Omsk und ich wohne aber schon seit 7 Jahren in Deutschland, zwar die meiste Zeit in Göttingen, wo ich auch studiert habe, mein Master, und jetzt arbeite ich auch hier an der Akademie Waldschlösschen in einem Tandemprojekt von Quartiera und der Akademie Waldschlösschen.
Wer seid ihr von Quartiera und was ist euer Ziel?
Quartiera ist ein Verein russisch sprechender queerer Menschen in Deutschland. Also wir sind Lesben, Schwulen, transgeschlechtliche, transgender Leute, ja, aus dem Postostraum. Und unser Ziel, wir haben so vier Hauptziele. Erstens natürlich so eine Community aufzubauen von russisch sprechenden queeren Menschen, damit man so einen Ort hat, wo man zugehört und Menschen, Umfeld und so weiter, wie es so ist. Dann ist ein zweites Ziel die Berichterstattung über die aktuelle Lage von queeren Menschen in den Ländern, wo wir auch herkommen. Also Quartiera wurde kurz vor der Einführung des Antipropagandagesetzes in Russland gegründet. 2011 war Quartiera gegründet, 2013 wurde das Gesetz eingeführt. Aber ja, in aktivistischen Kreisen wusste man ja schon vorher, dass wohin der Wind weht. Und es war uns, also es war für die GründerInnen auch wichtig, hier in Deutschland die Situation zu schildern, damit man auch versteht, was in unseren Heimatländern passiert, also über die Menschenrechtsverletzungen und so weiter, damit die Situation auch ernst genommen wird. In diesem Zusammenhang arbeiten wir auch mit den Zivilgesellschaften in Postostländern durch internationale Projekte, die wir durch Auswärtiges Amt normalerweise gefördert bekommen. Und außerdem machen wir Aufklärungsarbeit, politische Bildungsarbeit über queere Themen hier in Deutschland unter den russischsprachigen Menschen. Also wir bauen Homo- und Transfeindlichkeit ab unter unseren russischsprechenden Mitmenschen in Deutschland. Und Art, Kunst, auf Englisch Art, ist ein wichtiger Bestandteil auch von Quartiera, ist auch in dem Namen des Vereins versteckt, Art, weil es nämlich ein Zusammenschluss von Menschen, von kreativen Menschen ist. Für die Kunst war immer wichtig als Aktivismusmittel, als Bildungsmittel.
Was mich interessieren würde, also weil du auch ja diesen Begriff Post-Ost verwendet hast, den nicht alle Leute verwenden auf der Erde, aber kannst du das mal kurz erklären?
Den Begriff Post-Ost benutzen wir ja auch erst seit kurzem, weil der Begriff ist an sich sehr jung, erst vor ungefähr 2 Jahren zustande gekommen in den aktivistischen linken Kreisen von Menschen mit Post-Ost-Migrationsgeschichte, und das umfasst MigrantInnen aus dem sogenannten Ostblock, also der SlavInnen, sagt man auch in Deutschland vielleicht häufig, also oder post-sowjetisch. Es gibt so ganz unterschiedliche Zeichnungen, von die jetzt aber nicht mehr aktuell sind und sind eigentlich Fremdbezeichnungen von dem, was wir sind. Und der Begriff Post-Ost ist eine Selbstbezeichnung und soll über die identitätspolitische Grenzen hinweg verstanden werden. Also uns schließt zusammen die gemeinsame Erfahrung als Migrantinnen aus, was in Deutschland als Osteuropa verstanden wird, und Antislawismus, und häufig sind wir dann Kinder von ArbeiterInnen, Familien, deren Abschlüsse in Deutschland nicht anerkannt wurden und so weiter. Also es gibt ganz viele gemeinsame Diskriminierungserfahrungen, die die Community verbindet. Aber was ganz spezifisch oder interessant oder wichtig ist an dem Begriff, an dem Selbstverständnis von Post-Ost, ist, dass hier nicht die Rede ist von einer Verallgemeinung, alle aus dem Osten, alle aus dem post-sowjetischen Raum, sondern es geht darum, individuelle Geschichten zu erkennen, individuelle Erfahrungen in unserem Gebiet, wo wir herkommen, auch was die Kolonisierung von Geschichte angeht. Also alle Länder waren so oder so von der Sowjetunion beeinflusst oder von der CE Deutschland. Und es geht viel um Aufarbeiten dieser individuellen Geschichten, Findung dieser eigenen Identität und Anerkennung und nach außen repräsentieren, dass es uns gibt, dass wir unterschiedlich sind und nicht einfach alle in eine Schublade gesteckt werden können. Was uns ausmacht, wir sprechen jetzt von Quatera, nicht der Post-Ost-Community, uns ausmacht, dass wir agieren intersektional. Also wir arbeiten, um die mehrfache Diskriminierung entgegenzuwirken, weil wir sind gleichzeitig queer und Migrantinnen. Und die Realität ist leider so, dass es häufig in Deutschland über uns, ohne uns gesprochen wird oder unsere Belange werden nicht sichtbar. Also zum Beispiel ein kleines Beispiel, in Marzahn-Hellersdorf arbeiten wir also getrennt mit einem Integrationsbeauftragten und Gleichstellungsbeauftragten. Und erst seit kurzem haben wir angefangen, so eine Kommunikation gemeinsam zu führen, weil wir eigentlich da und dahin gehören.
Und ja. Wie sehen euch die anderen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir verstehen uns als eine russischsprachige Organisation. Das heißt, dass wir sprechen vor allem Russisch. Und wir werden auch allzu oft als Russisch gelesen. Es gibt da zwei Seiten. Auf einer Seite werden wir als Russisch gelesen und bezeichnet. Und das entspricht nicht der Realität, weil wir haben Mitglieder aus unterschiedlichsten Ländern des Postostraums, also Usbekistan und Kasachstan und Ukraine und Belarus und Russland. Und zweitens, das ist natürlich problematisch, weil wir mehr Menschen erreichen möchten, als man kann, wenn man nur als Russisch gelesen wird. Das ist vielleicht die Frage der Positionierung, der wir uns jetzt stellen müssen. Aber auf der anderen Seite werden wir so verallgemeinert, manchmal quasi in einen Topf zusammen mit polnischen Organisationen, bulgarischen, also allen anderen Post-Ost-Organisationen geschmissen und dann gefragt, also es wird von uns Expertise dann in diesen über diesen Ländern gefragt, obwohl wir also als russischsprachige Organisation nicht so über viel Wissen, was in diesen Ländern stattfindet, verfügen. Genau, also es gibt so diese zwei Seiten, wie man uns sieht. Ich glaube, gerade ist eine schwierige Zeit, wo wir das Selbstverständnis so ein bisschen stärken müssen und uns nicht anders definieren, aber vielleicht anders positionieren. Was uns früher, also vor allem hatten wir nicht so viele Ressourcen oder haben immer noch nicht so viele Ressourcen, um in das Image der Organisation zu investieren. Aber es gab, glaube ich, noch nie so eine kritische Situation, wo es wirklich wichtig ist, sich zu positionieren. Ich meine jetzt im Kontext des Kriegs. Ah, noch anders kommt mir in den Sinn. Wir werden auch häufig als post-sowjetisch bezeichnet. Wir haben auch früher diesen Begriff benutzt. Und letztes Jahr noch haben wir eine Broschüre rausgebracht, die Situation über LGBTQ in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Aber wir möchten diesen Begriff nicht mehr benutzen, weil es einfach eine traumatisierende Fremdbezeichnung ist, die für viele unserer Mitglieder und AktivistInnen sich unwohl anfühlt und sie möchten sich nicht damit identifizieren. Und ich glaube, das ist schon sowas von Geschichte und die Sowjetgeschichte muss sowieso dekolonisiert werden und die russische Geschichte auch. Deswegen distanzieren wir uns gerade von diesem Begriff und benutzen lieber oder bezeichnen uns lieber als Post-Ost.
Kommst du aus dem Neubaugebiet, aus dem Plattenbaugebiet?
Da sitzt alles genauso, wie du dir das vorstellen kannst, also Plattenbauten.
Aber da bist du auch aufgewachsen?
Ja, genau.
Okay. Und was macht im Gegensatz zu einem Altbaugebiet, was macht diese Gebiete aus? Also wenn du jetzt an Marzahn-Hellersdorf denkst oder Plattenbaugebiete in Russland?
Ich glaube, also schon im Hintergrund irgendwie, Hintergedanken. Ich wohne jetzt seit vielen Jahren in Göttingen. Göttingen ist eine kleine Stadt und es gibt viel Altbau. Und ich wohne jetzt nicht in einem Altbau, aber trotzdem keine Hochbaute. Und das macht für mich die Qualität des Lebens aus. einfach, weil in einer Plattenbauten, da sind so viele Menschen aneinander gerammt und das ist, ich weiß, eine ganz andere Realität. Also dass da, wenn ich jetzt in Russland zu Besuch bin und nach zu Hause komme, in so einem Haus mit 9 Stockwerken und ich glaube 7 Eingängen, also ganz ein großes Haus. Also ich fühle mich da unwohl und ich habe mich immer unwohl gefühlt. Man fühlt sich so, man fühlt sich nicht geborgen und nicht sicher, weil in diesen Treppenhäusern kann ja alles passieren. Oder meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn ich spät nach Hause komme, ruf mich an, ich hol dich ab, weil sonst ist es gefährlich, nachts im Treppenhaus zu laufen. Es war immer so, so in diesem Treppenhaus, viele Kriminalgeschichten passieren in solchen Treppenhäusern, weil es einfach so viel Anonymität gibt. Also man kennt sich nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht ist das nur meine Erfahrung, aber in Russland, da wo ich wohne, in diesem Haus, gab es kein Nachbarschaftsgefühl. Also man kannte sich nicht, man grüßt sich nicht, also vielleicht mit der Nachbarin, die anwohnt, mit der schon, aber ansonsten nicht. Und man versucht so Abstand zu halten und mit den Nachbarn nicht zu sprechen. Ja, obwohl ich viele Geschichten gehört von der sowjetischen Zeiten, wo alle sich kannten und so sich Sachen voneinander Sachen geborgt haben und so weiter. Aber das kenne ich nicht. Das war schon in meiner Teenagerzeit nicht so. Andererseits von Plattenbauten bekomme ich immer so ein Nostalgiegefühl, wenn ich in Marzahn bin, weil das erinnert mich natürlich an mein Zuhause, aber an die schöne Version meines Zuhause, würde ich sagen. Also Marzahn, Hellersdorf, da wo ich war zumindest, ist schon sehr gepflegt, mit viel Grünem, vielen Bäumen, viel Pflanzen, sieht schön aus. Und so viel Wert auf das Umfeld, dass das alles grün ist und schön und gepflegt, legt man in Russland nicht irgendwie oder es wird einfach nicht gemacht von Quartiersmenschen, wie auch immer sie heißen, JKH. Und das macht für mich die Qualität des Lebens aus.
Okay, ich finde jetzt der Kontrast zwischen Göttingen, ich kenne das auch nicht so gut, aber ich weiß, dass es eine Studentenstadt ist und dass es relativ bürgerlich geprägt ist, ja, auch verhältnismäßig klein. Also wenn man das jetzt mal überträgt auf pro Kopf, hat wahrscheinlich auch nicht viele Neubaugebiete. Man muss ja auch sagen, die Neubaugebiete, also ich arbeite in einem Neubaugebiet, für mich ist das auch Nostalgie und für mich ist das auch normal, also es ist nichts Besonderes. Und in Deutschland werden Plattenbaugebiete als etwas Schlechtes angesehen, während die schönen Häuschen mit den schönen roten Dächern, den Giebeldächern und so weiter, damit dass die so als schön angesehen wird. Plattenbaugebiet wird immer so gesehen als schlecht. Da wohnen die Proletarier, da wohnen die Verlierer der Gesellschaft, die es nicht geschafft haben, die es nicht nach oben geschafft haben. In der DDR zum Beispiel war das ja anders. Und das heißt sozusagen, da wollten alle ins Plattenbaugebiet, weil man dann kein Außenklo hatte und keine Ofenheizung. Also man konnte einfach die Heizung aufdrehen. Also solche ganz so Luxussachen
eigentlich. Wenn du das jetzt sagst, erinnere ich mich an das Gefühl, das ich in meiner Kindheit hatte. Also ich bin eigentlich auf dem Dorf geboren und habe da auch gelebt bis meinem 9. Lebensjahr. Und auf dem Dorf hat man in so einem Haus, bürgerlichen Haus, quasi einem eigenen Haus, aber da hatten wir auch keine Wasserleitung im Hause oder kein Klo und so weiter. Und für uns war schon die Idee von Hochplattenbauten als ein gesellschaftlicher Aufstieg, so eine Wohnung zu bekommen in der Großstadt. Ja, und das hat dann meine Mutter geschafft und das war für uns ein wichtiger so Aufstieg. Man zieht aus dem Dorf in eine große Stadt, in diese Plattenbauten mit allen bequemen Sachen, die man auf dem Dorf nicht unbedingt hat. Ja, das schon. Ich glaube, die Plattenbauten, also in Russland lebt jeder in so Plattenbauten, bis auf die Reichesten der Reichen. Also die Intelligenzia, die Top-Management-Leute, alle leben in solchen Plattenbauten. Also da gibt es keinen Unterschied, so einen Unterschied wie hier, wie du jetzt geschildert hast. Ich glaube, der Unterschied gibt es zwischen dem Bezirk, wo man wohnt, und wie diese Plattenbauten aussehen. Weil die können runtergekommen aussehen und alt und verwerflich, oder sie können neu gebaut sein. Und das ist auch ein großer Unterschied.
Die ganzen hippen Viertel und so, Neukölln und Kreuzberg und so weiter, oder jetzt natürlich die berühmten queeren Viertel wie Schöneberg oder so, wo es eine ausgelebte queere Sexualität gibt. Aber jetzt in den Ostberliner Plattenbaugebieten sehe ich tendenziell eher so lesbische Sexualität offen, also dass Frauen Händchen halten und so weiter. Aber Männer, die Händchen halten, sehe ich fast nie. Weil es gibt ja lesbische und schwule Leute statistisch gesehen gleich viele in jedem Viertel wahrscheinlich. Kann natürlich sein, dass Leute ganz gezielt irgendwo hinziehen. Aber
das glaube ich nicht.
Mich mal interessieren.
Ich glaube nicht, dass Marzahn ist ein Zirk für das lesbische Leben ist. Interessante Beobachtung. Also genau das, also in so einer Form haben wir es noch nicht beobachtet in Marzahn, aber wir sind deswegen nach Marzahn mit einer Marzahn-Pride gegangen, um da das queere Leben zu zeigen überhaupt, also die Sichtbarkeit von russisch sprechenden queeren Menschen zu erhöhen, weil es wird ja häufig in meinem Heimatland, so in Russland gesagt, das gab's bei uns nicht, das ist der westliche Einfluss, oder Tschetschenien, der berühmte infamous Kadyrov sagt, dass in Tschetschenien gibt es keine Schule. Also man soll das zu Gesicht bekommen, damit man weiß, es gibt unterschiedliche Lebensweisen, und auch in Marzahn-Hellersdorf. Und das zweite Ziel von der Marzahn-Pride war für uns, auch wegen Sichtbarkeit für die queeren Menschen, die im Bezirk wohnen, das Zeichen zu geben, dass es uns gibt. Und wir sind sichtbar und laut und bunt, und man kann uns ansprechen, man kann sich bei uns wohlfühlen. Weil ich kann nur vermuten, dass wenn aus meiner Erfahrung so in einer ganz normalen konservativen Familie in Russland, wenn man in so einem Kreis, Umfeld aufwächst, dann hemmt man sich vor Coming Out und hat Angst, weil überall, weil man sich alleine fühlt. Und ja, überall sieht man nur heterosexuelle Menschen, heterosexuelles Leben, Ehe. Und in so einem Umfeld fällt es schwer, eigene Sexualität auszuleben. Kann ich nur vermuten. Ich sage jetzt nicht, dass alle in Marzahn so sind. Es gibt dann auch queere AktivistInnen, die ich persönlich kenne. Aber im Vergleich natürlich zu anderen Bezirken in Berlin ist das queere Leben in Marzahn unterrepräsentiert, wogegen wir auch kämpfen gerade. Aber das hängt auch mit der staatlichen Finanzierung zusammen, weil die Marzahn bekommt weniger Finanzierung als die anderen Bezirke im Vergleich. Was das lesbische die lesbische Sexualität, das Ausleben davon angeht, das hatte ich, glaube ich, das lässt sich auch in Russland beobachten. Also man kann auf den Straßen eher Frauen sehen, die Zärtlichkeiten zeigen zueinander. Ich spreche jetzt von meiner Provinzstadt Omsk. Weiß nicht, was da in Moskau passiert. Vielleicht ist das ganz anders da, weil es gibt so eine falsche Annahme, dass die lesbische Sexualität, Homosexualität, ist ja nur eine Phase, ist nichts Schlimmes, ist nicht so schlimm, als schwul zu sein, wenn man ein Mann ist. Aus meiner Sicht hängt das mit der toxischen Männlichkeit vor allem natürlich und dann auch mit der Misogynie, weil alles, was weiblich ist, wird als unwichtig oder schlecht abgestempelt. Weibliche Sexualität, unwichtig, nicht seriös. Aber wenn ein schwuler Mann wird ja in Russland häufig als weiblich bezeichnet, oder einem schwulen Mann werden häufig weibliche Charakterzüge zugeschrieben, und das soll dann die Person beleidigen, also das soll die Person abwerten. Das heißt, alles, was weiblich ist, ist schlecht. Ja, das prägt Bevölkerung, aber ich glaube, es kann durchaus für die durch russischsprachige Bevölkerung hier in Deutschland gelten. Vielleicht deswegen, also das wäre meine Theorie.
Gibt es Unterschiede zwischen Russland und Marzahn?
Es gibt Unterschiede. Ich glaube, Marzahn ist viel, also wie ich schon gesagt habe, viel schöner als das, was ich kenne, so aus Plattenbauten, na, ganz normalen, also jetzt nicht reichen Gebieten in Russland. Aber Marzahn ist sehr vielfältig. Also es gibt auch Menschen mit bunten Geschichten, so Migrationsgeschichten. Also auch in Marzahn gibt es andere migrantische Communities, nicht nur russischsprachige. Und die russischsprachige Community an sich ist auch nicht homogen. Und ich glaube, das macht schon vieles aus, wenn man unterschiedliche Menschen jeden Tag sieht, auch wenn das Leben vielleicht nicht so bunt im Vergleich zu Schöneberg ist, aber trotzdem im Vergleich zu Russland schon. Und es gibt, wie gesagt, schon das queere Leben da. Und das Wichtigste ist für mich, die ganz viele gesellschaftliche AkteurInnen und Organisationen, die ihre Arbeit offen und sichtbar machen dürfen. Sie erreichen dann viele Menschen durch ihre Arbeit. Also es gibt an jeder Ecke ein Nachbarschaftszentrum.
Was wünschst du dir denn generell für die Zukunft?
Gerade ist es ein bisschen schwer, so optimistisch zu denken, weil ich stecke wirklich in der Klemme in meinem Projekt, weil so wie ich es früher gemacht habe, ist jetzt nicht mehr möglich, weil einfach, ja, selbst die verallgemeinte Beschreibung russischer Sprache ist jetzt problematisch. Und überhaupt, die Sprache ist politischer geworden als sonst. Aber ich wünsche mir, dass wir die Konsequenzen dieses Krieges gut überwinden können, dass wir hoffentlich schon genug Erfahrung gesammelt haben, wie Völkerverständigung macht, wie man Brücke baut. Aber ich glaube, es sollte auch dazu führen, dass Deutschland und Berlin noch vielfältiger werden, weil nämlich jeder wird ja seine eigene Identität noch sichtbarer und ja, noch sichtbarer ausleben können. Also dass nicht einfach alle migrantischen Gruppen werden irgendwie abgestempelt, sondern es wird unterschieden zwischen PolInnen, UkrainerInnen, RussInnen und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, das wird unser Leben noch schöner machen.